Wenn Gottes Liebe fließt. Das ist das Thema, das heute oben drüber steht. Und wir sind gerade mitten in der Predigtreihe, du hast schon gesagt, Nadine, zum ersten Johannesbrief. Wir machen gerade den ersten Johannesbrief Kapitel für Kapitel durch, so von Anfang bis Ende. Ja, und heute ist so ein bisschen der Abschluss, weil wir so im Hauptteil mit drin sind vom Johannesbrief und da kommen die Sommerferien. Wir haben noch genau 3 Hefte. Also wenn jemand sagt, ich habe kein Heft oder habe es vergessen oder heute ist die Chance, ich weiß nicht, ganz kurz, Nadine, kannst du kurz gucken, falls jemand noch da ist und noch ein Heft möchte, die Chance, dir noch heute ein Heft zu nehmen. Guck mal, da vorne, genau, perfekt, jawohl. Hinten, klar, da vorne bei Hanna, genau, sehr schön. Einfach direkt nehmen, die 3 Hefte, die müssen weg. Sehr gut, genau. Vor 2 Wochen, also vor dem Plätzesfest, hat Kevin uns mit reingenommen und wir sind gerade so im Herzstück vom ersten Johannesbrief. Herzstück, also alles, was davor kommt und auch was danach kommt, spitzt sich auf diese eine Stelle zu. Das sind so Erklärungen, Hilftexte, die helfen nachher, um diesen Herzteil zu verstehen. Von dem her super, wenn ihr da schon mit dabei wart. Es geht heute in dieser Herzfrage, wo Kevin uns letzte Woche, vor 2 Wochen mit reingenommen hat, um das Wesen Gottes. Liebe, also mit dem Wesen Gottes. Was macht Gottes Liebe mit uns? Wie verändert sie uns? Mal ganz praktisch gesprochen. Und auch, es geht so ein bisschen auch um die Frage, können wir uns sicher sein, dass wir eines Tages gerettet werden? Gibt es sowas wie Heilsgewissheit? Der Bibeltext, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt unbedingt selber auf. Genau, das hilft ein bisschen so mitzustudieren. Steht in 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19 und wir machen noch so 2 Verse, hänge ich noch mit dran, die helfen nachher den Kontext gut zu verstehen. Ich habe es aber auch an der Wand mit Elberfelder Übersetzung für diejenigen, die mitlesen. 1. Johannes 4, Vers 16. Dort steht, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Mein Text ist davon geschwommen. Jetzt. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wir nehmen uns zum Anfang gleich diesen ersten Vers vor, diesen Vers 16, denn da steckt unglaublich viel drin. Gott ist Liebe, heißt es da. Gott ist Liebe. Liebe gehört nicht so nur ein bisschen so eine Charaktereigenschaft, ist so ein Nebending von Gott, sondern da steht, Gott ist Liebe. Für uns Mathematiker ist das ein Problem. Gott ist gleich Liebe, so schwierig zu definieren, so wie kann ich das machen? Aber ja, das steht da. Gott ist Liebe. Es gibt Gott nicht ohne Liebe. Du kannst ihn nicht ohne haben. Er verhält sich nicht manchmal so ein bisschen liebevoll, sondern er ist Liebe. Das ist sein Wesen, du kriegst Gott nicht ohne. So, wenn du an die Sonne denkst, so draußen, Sonne, gehst nach draußen, dann gehört da immer Sonnenstrahlen dazu. Das ist das Wesen der Sonne, dass sie strahlt, dass sie wärmt. Du kannst nicht sagen, ich will Sonne, aber bitte ganz dunkel. So, funktioniert nicht. Das gehört zusammen. Gott ist Liebe. Genauso liebt Gott immer. Oder ein anderes Beispiel, wenn du so eine Rose hast, so eine richtig schöne Rose, so, und jemand schenkt dir eine Rose, so, was ist das Erste, was du tust? So, die riecht gut. Der Duft der Rose, der gehört irgendwie zur Rose dazu. Du kriegst die Rose nicht ohne. Okay, bei Männern ist es vielleicht anders, die riechen nicht, aber das liegt dann an den Männern. Aber der Duft, der hängt trotzdem an der Rose. Der verbreitet sich. Und so wie das Licht zur Sonne gehört, so wie der Duft zur Rose gehört, so gehört die Liebe zu Gott. Du kriegst ihn nicht ohne. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie diese Blumendame, die im Blumenladen arbeitet. Wenn die da den ganzen Tag in diesem Blumenladen arbeitet und nach draußen kommt, dann riecht die. Die riecht nach Blumen. So, ah ja, ich weiß, wo du warst. So, ich weiß, wo du dich aufgehalten hast. Dieser Duft, der klebt quasi an ihr. So. Und genauso riechen Christen nach Gott, wenn sie sich in seiner Gegenwart aufhalten. Sie triefen von Liebe. Du merkst es ihnen an, ja, die sind irgendwie anders. Da klebt was an ihnen. Was ist mit denen los? Was haben die gefressen? So, hä? Sie triefen, wie die Blumenfrau nach Rosen duftet, so duften Christen nach Jesus, wenn sie sich in seiner Gegenwart aufhalten. Und das alles, wie passiert das? Wie kann ich dieses Bleiben, wie funktioniert das, in Gott zu bleiben, erklärt Johannes mit drei einfachen Schritten. Er sagt hier, wir müssen erkennen, glauben und bleiben. Wir haben erkannt, wir haben geglaubt und dann, wer bleibt in dieser Liebe? Weißt du, was mich echt beruhigt? Mich beruhigt wirklich, dass da nicht steht, wir haben verstanden. Das beruhigt mich richtig so, weil ich check das nicht. Ganz ehrlich, diese Art von Liebe, ich verstehe sie nicht. Die ist so groß, die macht für mich aus menschlicher Perspektive überhaupt keinen Sinn, denn ich habe es nicht verdient. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Ich habe es mir auch nicht erarbeitet, dass mich jemand so arg liebt, wie Gott es tut. Deswegen bin ich so froh, dass da nicht steht, ich habe es verstanden, sondern ich habe es erkannt. Ich habe es bemerkt, ich sehe es. Ich habe es erkannt. Und alles, was wir jetzt in diesen letzten Wochen zum ersten Johannesbrief gehört haben, arbeitet auf diesen einen Punkt zu. Woran, sagte Johannes, erkennst du die Liebe Gottes zu mir? In den letzten Wochen hatten wir es. Woran erkennen wir es? In Johannes 4, Vers 9, weil Gott uns seinen einzigen Sohn gesandt hat, um uns zu retten. Und ich finde das einen wichtigen Punkt und den müssen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Woran erkenne ich Gottes Liebe? Nicht daran, dass ich gesund bin. Nicht daran, dass ich Erfolg habe, nicht daran, dass mir ständig gut geht, sondern woran erkennen wir Gottes Liebe? Daran, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, weil er uns so arg liebt, um uns zu retten. Nicht die Gefühle waren es, sondern die Liebe. Johannes, der sagt es in 1. Johannes 4, 9, da haben wir es, darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Daran erkennst du die Liebe Gottes. Und jetzt sagt Johannes, müsst ihr kurz mitdenken, die Reaktion, also die Antwort auf das, was Gott tut, die Reaktion, das nennen wir Glaube. Hier, ne? Glaube ist also nichts mehr als eine Antwort, eine Reaktion auf dessen, was Gott tut. Nämlich Gott liebt zuerst und wir antworten mit Glauben. So Martin Lloyd-Jones, ich kriege das nicht so richtig ausgesprochen, der hat es mal so formuliert, ich formuliere es hier erst auf Englisch, Faith is no matter of feelings, it's response to truth. Oder auf Deutsch, Glaube ist keine Frage der Gefühle, sondern eine Antwort auf die Wahrheit. Eine Antwort auf das, was ich erkannt habe. Und diese Antwort, ihr Lieben, ist nicht selbstverständlich, denn du kannst auch anders antworten. Du kannst auch sagen, ja, ich habe es erkannt, ich sehe es so in meinem Kopf, so theoretisch habe ich verstanden, da ist ein Gott, das Konstrukt Liebe ist mir bekannt, so, ich verstehe es. So, das war richtig krass, was Jesus da am Kreuz gemacht hat. Aber das war es auch schon. Mit meinem Leben hat es jetzt nicht viel zu tun. Ich kann es für wahr halten, ohne zu glauben. Und darum sagt Johannes, wir haben es erkannt. Und wir haben es geglaubt, wir reagieren darauf. Ich halte mich daran fest. Ich sage, ja, und das ist die Wahrheit, die gilt. Ich glaube das, auch wenn mir meine Gefühle vielleicht was ganz anderes an diesem Tag sagen. Ich halte daran fest, das ist Glauben. Weil ich es erkannt habe, halte ich daran fest, ich reagiere darauf. C.S. Lewis, noch so ein bekannter Prediger, der hat mal gesagt, unsere Gefühle, die kommen und gehen, aber seine Liebe ist beständig. Und darum lohnt es sich viel mehr darüber nachzudenken, wie seine Liebe ausschaut, als über meine Gefühle die ganze Zeit darüber nachzudenken. Denn seine Liebe, das ist etwas, was beständig ist, da kann ich mich drauf verlassen. Johannes sagt, und wir haben erkannt, und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Bleiben ist noch so ein Schlagwort, das hatten wir auch in den letzten Wochen immer wieder. Bleiben, das ist das dritte von diesen Merkmalen, das dritte, was so zentral in der Bibel kommt, das zigmal vor. Also immer wieder, der Weinstock, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wer nicht in mir bleibt, kann keine Frucht bringen. Bleiben bringt Jesus die ganze Zeit, aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so einfach. Wie mache ich das? Also wie bleibe ich in meinem Alltag in Jesus? Wie gelingt das? Ich kann ja nicht den ganzen Tag Bibel lesen, oder? Ich kann nicht den ganzen Tag jetzt nur beten. Wie funktioniert Bleiben mal praktisch gesprochen? Und vielleicht auch wieder im Bild von der Gärtnerei geblieben, wie kann ich zu einem Menschen werden, der so nach Jesus duftet, wie diese Gärtnersfrau nach Blumen? Wie kann ich in dieser Rose, in diesem Blumenduft bleiben? Bleiben, das Wort, was dort steht, das ist das griechische Wort meno, das bedeutet so viel wie zu Hause sein. Zu Hause angekommen sein. Das ist das Gegenteil von, ich bin mal da, ich bin mal da, ich bin mal da, ich bin an einem Ort. Ich komme dort an. Zu Hause sein, verweilen. Verweilen in der Liebe Gottes. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich hoffe mal ähnlich, sonst fühle ich mich so allein. Aber wenn du die Kinder hast und die streiten sich miteinander, so, und das ist nicht so der Moment, wo ich sage, und jetzt gerade verweile ich in der Liebe Gottes. So, das ist so, widersprüchlich. Ja? Oder wenn du einen Ehepartner hast, einen Geschäftskollegen oder jemanden, einen Schüler in der Schule oder irgendwas, ein Azubi, der es einfach nicht kapieren will, dann ist es nicht so einfach zu sagen, jetzt bleibe ich in der Liebe Gottes. So, Realität, oder? Oder wenn du am Aldi an der Kasse stehst, die Schlange ist schon lang und da kommt einer und drückt sich vorne rein. So, direkt so zwei Reihen vor dir. So, und du denkst, bleibe in der Liebe. Das fordert mich schon ganz schön heraus. Und trotzdem steht das hier in der Bibel in einer Form da, so eine Zeitform, die deutlich macht, das Bleiben ist nicht nur so ein Moment, so ein punktuelles Ding, das mache ich morgens einmal kurz bleiben in Jesus und dann weiß es, der restliche Tag ist wieder anders, sondern das steht in einer Form da, die klar macht, konstant die ganze Zeit sollen wir bleiben in Jesus Christus. Bleibt in meiner Liebe. Unaufhörlich. Nicht wie so ein Urlaubsort, wo ich mal hingehe und dann gehe ich wieder raus und tschack, hat sich erledigt, sondern bleibt. Die ganze Zeit. Gottes Liebe ist nicht der Ort, den ich nur sonntags besuche und dann wieder gehe, sondern eine Wohnadresse. Etwas, was ich zu meinem Zuhause machen soll. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Habt ihr mal zwei frisch Verliebte beobachtet? So, die wissen es vielleicht, oder die wissen vielleicht selber schon so gerade, aber es ist noch nicht ausgesprochen so. Woran erkennst du als erstes, dass zwei Menschen frisch verliebt sind? So, was ist das erste Merkmal? So, als Außenstehender, so mal drauf geguckt. So, ne? Gibt es so Vorschläge? Woran erkennt man das? Was könnte man so alles erkennen? Die strahlen, genau, die gucken verstrahlt. Ja, definitiv, ja. Die Blicke, jawohl, sehr gut, die gucken sich an. Genau, die strahlen, die gucken sich an. So, dieser Moment, weißt du, dieses... Die ständig gucken die sich an. Immer wieder wandert der Blick darüber zu der anderen Person und zu gucken, ist sie noch da? Was macht sie denn gerade so? Im Bus, beim Einstiegen, der erste Blick, einmal rumgucken, auch wenn es vollkommen unlogisch ist, aber ist die Person auch da? Nee, ist nicht da, schade, okay. So, aber dieser erste Blick des Scannens. Und wenn man dann zufällig aneinander vorbeiläuft, so ganz kurz, so unauffällig gucken, so, ja. Oder wenn man dann die Wege läuft, zufällig, die der andere vielleicht auch gerade in dem Moment laufen könnte, vielleicht so, ach, wir haben uns getroffen, ja, zufällig, ja, haben wir uns gesehen. Und das ist dieser Blick über die Schultern. Und dann gibt es diesen Moment, wo sich die Blicke treffen, weißt du? Also wo beide gucken, so, ganz kurz so. Da guckt man sofort wieder weg, so. Das ist der Moment von zwei frisch Verliebten. Blickkontakt. Und das ist der erste Teil, das möchte ich hier mal aufzeichnen. Ups. Hier. Das ist der erste Teil von einem Dreieck, was wir in der Bibel finden. Das erste von zwei Geheimnissen, wie ich in Gottes Liebe wohnen bleibe. Indem ich immer wieder diesen Blickkontakt suche. Immer wieder diesen, Jesus, im Alltag, ich habe diesen Blickkontakt auf dich. Und weißt du, was das Coole ist? Gott sucht die ganze Zeit den Blickkontakt mit dir. Das ist keine Einbahnstraße. Gott sucht die ganze Zeit den Blickkontakt mit dir, weil er dich schon die ganze Zeit liebt. Und ich mache das in meinem Alltag, ich vergesse das viel zu oft, aber ich versuche das in meinem Alltag immer ganz bewusst zu machen, Gott mit reinzunehmen und sagen, hey, wie cool, wenn ich die Sonne sehe, oh, wie schön, ich feiere die Sonne, danke Gott für diese Sonne. Wenn ich den Predigttext hier vorbereitet, dann bete ich mehrfach, oh, was willst du damit sagen, Herr Jesus, hilf mir, das gut zu kapieren. Wenn ich unterwegs bin, draußen ein Gespräch führe und sage, oh, Jesus, im Kopf, was soll ich sagen, was willst du sagen? So diesen Blickkontakt mit dem Wissen, er guckt die ganze Zeit auch her. Was willst du sagen? Und ich habe gesagt, es gibt zwei Geheimnisse, was es bedeutet, in der Liebe Gottes zu wohnen. Und das Zweite, das hat damit zu tun, dass wenn wir das hier lesen, das eine unglaubliche Unschärfe beinhaltet. Da steht hier, in der Liebe bleiben. Und das ist eher, wenn man mal ganz ehrlich ist, für alle, so, die so irgendwo mit Sprachen zu tun haben, eher so andeutend als präzise. In der Liebe. Und ich glaube, Johannes macht das hier sehr, sehr bewusst. Hier steht, Gott ist Liebe und darum sollen wir in der Liebe bleiben. Und die Ausleger, die sind sich einig, dass es drei verschiedene Dinge bedeuten könnte. Wir wissen aber nicht so ganz, was es ist. Er macht es nicht klar, was es bedeutet. Das Erste, was es bedeuten könnte, ist, in der Liebe zu bleiben. Gott liebt uns und wir sollen uns immer wieder bewusst machen, er liebt uns. Dieser Blick auf Gott. Dann würde es bedeuten, ja, ich bleibe in dieser Erinnerung, Gott liebt mich. Das heißt, in der Liebe zu bleiben. Das Zweite, was es auch bedeuten könnte, ist zu sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt und deswegen will ich Gott lieben, weil er mich auch liebt. Also ich bin derjenige, der Gott liebt. Und das Dritte, das erkläre ich gleich im Anschluss, was es auch bedeuten könnte, ist, weil wir so in der Welt sind, wie Gott auch in der Welt ist und weil Gott Liebe ist und wir es ihm nachahmen sollen, ist, dass wir genauso unseren Bruder lieben sollen. Und das erkläre ich jetzt. So wie wir andere Menschen lieben sollen. Dieser erste Teil, dieser Blickkontakt, das hatten wir gerade eben, der Blickkontakt auf Gott. Und das zweite Geheimnis hat mit der Liebe zu unserem Bruder zu tun. Und das ist auch tatsächlich spannenderweise die Art und Weise, wie Johannes die ganze Zeit denkt, weil ich als Mensch, ich trenne das gerne. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich denke manchmal so ein bisschen, naja, das ist meine Beziehung, wie Gott mich sieht, ist was anderes, wie ich Gott sehe und ist was anderes, wie ich meinen Bruder sehe. Das muss man doch trennen dürfen. Ich habe eine super Beziehung zu Gott, aber mit meinem Bruder kämpfe ich gerade. Wir Menschen, wir trennen diese Dinge. Johannes, ihr habt es vielleicht in den letzten Wochen gemerkt, für den ist das eine Sache. In der Liebe bleiben kannst du bei ihm nicht auftrennen. Das funktioniert nicht. Johannes, der tut das nie. Und interessanterweise tut das auch Jesus nicht. Erinnert ihr euch? Jesus spricht, was ist das wichtigste Gebot von allen? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und all deinem Gemüt. Das andere aber ist dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus trennt das nicht. Er trennt das nicht auf. Aber wir denken so, ich auch oft, zugegeben. Aber Jesus tut das nicht. Und im Johannesbrief durchgängig ist es in der Liebe bleiben eine Summe aus diesen dreien. Und ich springe jetzt einem Text einfach mal ein kleines Stückchen weiter. Gleich, nein, noch nicht ganz, Moment. Und ich meine, für dich ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so, wenn ich hier mit Gott im Reinen bin, merke ich, es fällt mir viel leichter, mit meinem Bruder im Reinen zu sein. Wenn ich aber hier merke, hier habe ich ein Problem, hier ist irgendwas im Argen, ich kämpfe dann an irgendeiner Stelle, dann ist fast jedes Mal auch so, dass es eine Auswirkung auf meine Gottesbeziehung hat. Das hängt immer zusammen. Und ich glaube, du kannst nicht deinen Bruder hassen und gleichzeitig eine gute Beziehung mit Gott haben. Zumindest sagt das Johannes hier. Und jetzt springen wir dahin zum Text in Vers 20. Da sagt er nämlich, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, sagt Johannes, dann bist du ein Lügner. Das geht nicht gleichzeitig. Das kannst du nicht trennen. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, der kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Dieses Prinzip, das zieht sich schon durch den ganzen Johannesbrief, bei Jesus haben wir das schon, Vers 7 im Johannesbrief, Kapitel 4, letzte Woche, Geliebte, lasst uns lieben. Vers 11, wir sind schuldig, einander zu lieben. Vers 12, die Liebe Gottes kommt dann zum Ziel, wenn wir einander lieben. Also es ist nichts, was jetzt so hier in dieser einen Stelle da kommt, sondern es ist ein Prinzip, das sich durch die Bibel zieht. Aber eins ist mir wichtig und das möchte ich betonen, Die Quelle der Liebe ist und bleibt immer Gott. Hier ist ja nur noch eine Beziehung, die gehört auch dazu. Aber die Quelle, wo diese ganze Liebe herströmt, ist und bleibt Gott. Dort heißt es hier, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Vielleicht kann man da eins weiterklicken. Ja, genau. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich bin ja so ein bildlicher Typ, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Fluss. Ein Liebesfluss, eine Quelle lebendigen Wassers, was hier so runterfließt. Hier so, wie so ein fetter Fluss. Ups, da fällt alles auseinander. Starker Fluss. So, ein Fluss, der hier in diese Richtung strömt. Natürlich soll er auch hierhin strömen, aber jetzt geht es erstmal um mich. Hier in diese Richtung fließt ein Fluss, ein Liebesfluss. Und der entsteht aus diesem Bleiben in Jesus, aus dem Blickkontakt, aus dem Wissen darum, Herr Jesus, wer bist du? Was tust du gerade? Was möchtest du, dass ich tun soll? Und diese Liebe Gottes ist kein stehender Fluss, kein See, so, sondern es ist ein Durchfluss, der fließen soll durch uns hindurch, auch zu unseren Geschwistern. Jesus sagt mal, wer in mir bleibt, ich möchte daraus eine Quelle lebendigen Wassers werden. Ihr sollt zu einer Quelle werden. Damit meint er nicht, dass wir auf einmal produzieren. Das können wir gar nicht. Sondern, dass, weil wir die Liebe Gottes in uns haben und sie erkennen, dass wir sie weitergeben dürfen. In dem Moment, wo ich versuche, das zu produzieren, aber hier so eine Barriere einbauen würde, da kriege ich nichts mehr nach. Dann werde ich merken, ich blute aus, ich schaffe das nicht, ich kriege es nicht hin. Ich kann das gar nicht. Ich bin darauf angewiesen, den Blickkontakt immer wieder zu Gott zu haben, meinem Herrn zu begegnen, Liebe zu empfangen, um sie weiterfließen zu lassen. Und wisst ihr, da liegt eine riesige Freiheit da drin. Eine Riesenfreiheit, denn ich muss diese Liebe nicht produzieren, sondern ich darf sie mir schenken lassen. Seine Liebe macht uns frei zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Problematisch wird es dann, wenn ich das umdrehe. Problematisch wird es dann, wenn ich sage, und du musst aber lieben. Denn das Evangelium beginnt nie mit diesem Imperativ. Das hast du nicht in der Bibel. Da steht nicht Liebe. Das ist so, wenn ich zur Blumenfrau sage, du bist zwar nicht im Blumenladen, aber dufte nach Blumen. Funktioniert nicht. So, es wird nicht funktionieren. Ich kann das ihr zwar sagen, aber in dem Moment baue ich Druck auf. Dufte nach Blumen, du bist doch eine Blumenfrau. Ja, kann sie doch gar nicht. Wird sie nicht schaffen. Geht gar nicht. Genauso kann ich nicht sagen zu meinem Tier, du musst deinen Bruder lieben. Aber wenn hier was nicht stimmt, wird es gar nicht möglich sein. Das geht gar nicht. Das Evangelium beginnt nie mit einem Imperativ, sondern immer mit der Liebe Jesus, der zu dir sagt, ich liebe dich. Und manche Christen meinen ja, sie müssten versuchen, das mit aller Kraft zu beweisen, so wie diese Blumenfrauen. So, ich gebe alles auf in meinem Leben, um zu zeigen, dass ich dich liebe, Herr Jesus. Und einerseits ist das nicht falsch. Das Problem ist nur, wenn das nur aus diesem heraus geschieht, dann werde ich merken, ich werde verbittert. Ich gehe dann kaputt. Ich schaffe das gar nicht. Weißt du, Gott liebt dich heute nicht, weil du ein guter Christ bist oder ein guter Christ wärst. Er liebt dich, Punkt. Er liebt dich, Punkt. Und weil er dich liebt, werden wir in die Lage versetzt, Christ zu sein. Lass mich das vielleicht nochmal in diesem Bild von den frisch verliebten Pärchen erklären. Das hilft vielleicht. Das heißt, da ist dieser Junge wieder, frisch verliebt. Ja, und er sitzt auf der Bank in der Schule, hat sein Gummibärchentütchen, also seine Lieblingsgummibärchen vor sich, da sitzt er so. Und jetzt kommt seine Dame, die er so mag, und setzt sich neben ihn und fragt ihn, oh, darf ich was von deinen Gummibärchen haben? Wie reagiert der? Das wäre jetzt schon sehr komisch, wenn bei diesem Jungen im Kopf der Gedanke käme, das sind meine Gummibärchen, du kriegst nichts davon, was fällt dir ein, von mir zu verlangen, die Gummibärchen zu geben? Das wäre Gott, also klar, er muss es nicht. Das sind ja seine Gummibärchen, stimmt. Aber es würde etwas offenbaren, was eigentlich in seinem Herzen wirklich vorgeht. Da stimmt doch was nicht in dieser Beziehung, oder? Das ist doch nicht keine echte Liebe. Entweder ist er wirklich ein schräger Typ oder die Liebe ist nicht echt. Es wäre viel natürlicher, wenn er sagt, ich freue mich. Aber ja klar, gerne, nimm die ganze Packung. Das wäre viel natürlicher. Und dann ist es ist kein Opfer für ihn, sondern er macht es gerne aus Liebe. Nicht, weil er muss, sondern weil die Quelle die Liebe ist. Und ich glaube, genau das ist das, was Johannes hier meint, wenn er schreibt, wir lieben, weil wir geliebt werden. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, dann lügt er. Da geht es nicht darum zu sagen, du musst, sondern zu verstehen, das ist eine Reaktion. Es ist was ganz Natürliches. Schwierig wird es nur dann, wenn ich diesem Jungen jetzt erkläre, gib gefälligst Gummibärchen, das muss man machen. Das wird er vielleicht tun, aber es wird sein Herz nicht verändern. Er wird deswegen nicht mehr lieben, oder? Sondern er wird wahrscheinlich noch bitterer werden. Er wird merken, nee, das kann ich nicht, meine Gummibärchen. Aber da wird keine Liebe daraus erwachsen. Das funktioniert so nicht. Genauso wenig funktioniert das, wenn ich zu dir sage, liebe jetzt gefälligst deinen Bruder oder deine Schwester. Ich sage immer Bruder, aber das ist eben ihr Schwester und fühlt euch bitte alle eingenommen. Das konnte ich nur nicht alles drauf malen. Aber es zeigt etwas. Diese Reaktion zeigt etwas darüber, was hier passiert. Und ich wage eine Behauptung, wenn du sagst, ich kämpfe gerade hier auf dieser Ebene unglaublich, dann könnte es sein, dann wage ich die Behauptung, dass vielleicht auch hier ein Kampf bei dir gerade stattfindet. Zumindest sagt es Johannes. Und wenn dem so ist, dann will ich dir ganz arg Mut machen, versuch nicht das hier. Versuch nicht zu sagen, jetzt liebe ich noch mehr. Das wirst du nicht schaffen. Das geht gar nicht. Sondern lauf wieder zu Jesus. Tank auf. Sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Hab diesen Blickkontakt in deinem Alltag, Blickkontakt mit Jesus. Und vielleicht ist der Widerstand hier sogar schon so groß, dass du sagst, ich bin schon fast wie so ein Staudamm. Ich krieg da nichts durch. Vielleicht ist da eine Verbitterung. Verbitterung, eine tiefe Wurzel, etwas, was kaputt macht, was du merkst, ich kann das nicht, ich will das nicht. Auch dann such dir jemanden, dem du vertraust und geh mit ihm ins Gespräch, weil das ist so gravierend, so wichtig. Du wirst merken, wenn du dir sagst, ich kämpfe dafür, ich halte die aufrecht, dann wirst du merken, ich bleibe nicht in der Liebe. Ich schaffe das nicht. Das ist gravierend. Christliche Freiheit entsteht dort, wo Gottes Liebe unser Zuhause wird und durch uns zum Nächsten weiterfließt. Christliche Freiheit entsteht dort, wo Gottes Liebe unser Zuhause wird und dann durch uns zum Nächsten weiterfließt. Und diese Liebe, die ist auch die Grundlage dafür, und damit will ich gleich den letzten Punkt schließen, den mache ich kurz, dass wir einmal freimütig vor Gottes Thron stehen dürfen. Freimütig. Hier heißt es in Vers 17 und 18, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, man könnte auch sagen sichtbar geworden, zum Abschluss, in Aktion getreten, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und auch, weil das Julia sehr gut erklärt hat schon, was Freimütigkeit bedeutet, was da dahinter steckt. Wir hatten es ja schon im Johannesbrief, möchte ich diese zwei Punkte erklären. Zwei Punkte sagen, hier geht es nicht darum, in diesem Abschnitt, wenn Liebe vertreibt Angst, da ist nicht gemeint, Liebe vertreibt Angst vor Spinnen, vor Flugangst, die Angst vor einer Krebsdiagnose. Das ist hier nicht gemeint, wenn hier redet, Liebe vertreibt Angst. Sondern es geht hier davor um die Angst, was passiert, wenn ich am Ende vor Gottes Thron stehe. Wenn ich vor Gottes Thron stehe, das ist eine Frage, die höre ich bei manchen Seelsorgegesprächen oder auch manchmal am Sterbebett. Hat es gelangt? War es am Schluss gut genug? War es genug? Und diese Angst, es geht eigentlich um Heilsgewissheit, diese Angst, diese Furcht, die treibt Liebe aus. Johannes sagt, wo Liebe ist, da ist kein Platz für diese Angst. Liebe treibt die Furcht aus, und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern es wird ein bisschen weniger Angst, sondern sie gibt ihr den Laufpass, sie schmeißt sie vor die Türe, sie tritt sie raus, sie vertreibt diese Furcht. Und warum ist das so? Und da kommt es von die Predigt von Julia mit rein, Empfehlung zum Nachhören, weil da eine Freimütigkeit herrscht. Freimütigkeit, die hat Julia in 1. Johannes 3, 21 beschrieben, im Englischen Boldness, eine Kühnheit, ein Vertrauen darauf. Wir singen das in diesem Lied, mutig komme ich vor den Thron. Mutig, eine Freiheit, weil ich den kenne, um den es da geht, weil dieser Fluss besteht. Wenn hier eine Beziehung da ist, wenn hier etwas da ist, dann weiß ich, wer er ist. So wie ich zu meinen Eltern gehen kann, denen kann ich manche Sachen von Latz knallen, so, weil ich sie kenne. Ich kann mit ihnen ins Gespräch kommen, weil ich eine gute Beziehung bei meinen Eltern zumindest habe. Kann ich mit ihnen reden? Wenn wir in der Liebe sind, entsteht eine Freiheit. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage, kann ich mir sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Und die Antwort lautet, Wenn jemand fragt, war es genug? Hat es gereicht? Die Antwort lautet nein. Aber darauf kommt es zum Glück am Schluss auch nicht an. Es kommt nicht darauf an, was ich geleistet habe, sondern einzig auf das, dass er mich liebt. Und ich möchte euch eine kurze Zeit geben, der Stille, so eine Minute. Wir haben das Heft. Und immer auf der letzten Seite gibt es die Möglichkeit, für sich selber zu reflektieren. Die Frage zu stellen, was von diesen Punkten möchte ich für mich mitnehmen? Wo will ich vielleicht nächste Woche auch mit dran gehen? Was zeigt mir dieser Text über Gottes Liebe? Was zeigt mir dieser Text über mich? Mein Herz, wie es mir gerade geht. Und vielleicht gibt es Dinge, wo ich sage, die möchte ich diese Woche angehen, tun und lassen. Und vielen Dank, dass du uns einen Musikteppich drunter legst und ich schließe dann mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus, danke, dass du unser Herz kennst. Danke, dass du uns siehst und dass du uns liebst von Anbeginn, dass du in diese Welt gekommen bist, aus lauter Liebe, nicht weil wir es verdient hätten. Und so oft können wir das gar nicht sehen. Herr, wir wollen immer wieder neu auf dich schauen, den Blickkontakt nicht verlieren. Ich danke dir, dass du uns liebst. Herr, dieser Blickkontakt im Alltag, so oft sind wir so oft abgelenkt und das wollen wir bekennen und dir hinhalten. Lass uns wachsen darin, immer näher an dein Herz zu kommen, immer mehr zu erleben. Füll du unser Herz aus mit deiner Liebe und verändere unser Herz Stück für Stück, auf dass wir nicht zu einem Bottich werden, sondern zu einem Kanal, wo Liebe durchfließt. Herr, brich du die Mauern auf, wenn da Mauern sind, wenn da Staudämme sind und gar kein Wasser mehr in uns rein kann und wir nichts weitergeben wollen, dann brich du diese auf in Liebe. Und da, wo Eiter raus muss, da, wo Verbitterung raus muss, Herr, lass du zu, dass gute Gespräche stattfinden. Auf das wir leben in deiner Liebe, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du uns siehst und kennst und um alles weißt. Und danke, Herr, dass du nicht aufhörst, uns zu lieben. Egal, was wir tun, egal, was wir machen, dass du nicht aufhörst, dass deine Liebe ewig gilt. Und in diesem Wissen darum, in dieser Hoffnung auf dich, wollen wir immer wieder neu auf dich schauen. Herr Jesus, danke. Mutig kommen wir vor deinen Thron. Amen.